Ja, ich bin der Christian Broger, bin aus Vorarlberg ursprünglich, lebe aber schon lange mit meiner Familie, mit meiner Frau und mit meinen drei Kindern hier in Innsbruck. Ich bin gelernter Koch und arbeite jetzt aber schon lange im Lebensmitteleinzelhandel bei der Firma Emprise und bin mitverantwortlich für die Organisation und Entwicklung von der Vertriebslinie Baguette. Anfang 20 habe ich ein einschneidendes Erlebnis gehabt, und zwar eine echte Hinwendung zu Jesus Christus. Und diese Erfahrung hat mich sehr und nachhaltig geprägt. Ab diesem Zeitpunkt hat mich dieses Thema total gefangen genommen, Jesus Christus und die Versöhnung mit Gott. Und dieses Thema ist ja auch die Kernfrage der Religion. Wie kann der sündige Mensch mit dem heiligen Gott Gemeinschaft haben? Und wie kann er mit ihm leben? Ich durfte ein theologisches Seminar besuchen in Salzburg, das mir sehr geholfen hat, auch in dieser Frage. Und ich freue mich jetzt, über dieses Thema zu reden. Ganz ehrlich, es ist eigentlich mein Herzschlag. Jede freie Minute, kann man sagen, beschäftige ich mich mit diesem Thema und versuche auch meinen Mitmenschen dieses Thema nahezubringen. Und ich danke Ihnen, euch, jeden Einzelnen, der sich Zeit genommen hat und hierher gekommen ist. Und mein großes Anliegen ist, dass jeder von euch einen Profit hat, dass jeder von euch etwas ganz Persönliches mitnehmen kann, das ihn eben weiterbringt. Denn Sie sind ja, sicher, Sie sind eingeladen, vielleicht sind Sie auch jemandem zuliebe hierher gekommen, aber ich bin zur Überzeugung gekommen, dass dieses Thema niemanden unberührt lässt, niemanden kalt lässt. Jeden beschäftigt das. Aber natürlich, der Alltag überdeckt und dämpft diese Frage. Aber haben Sie schon gemerkt, sobald eine Unregelmäßigkeit in unser Leben kommt, denken wir an Gott. Sobald wir an einem Autounfall vorbeifahren, denken wir an den Tod und stellen wir uns die Frage, was ist denn nach dem Tod? Und was ist, wenn ich da liege? Ist es doch so, oder? So, diese Frage Gott kann man nicht verdrängen. Ich glaube auch nicht, dass es Atheisten gibt. Es gibt ein Sprichwort, das besagt, im Schützengraben gibt es keine Atheisten. Und tatsächlich, im Angesicht des Todes, haben schon viele Atheisten begonnen, Gott zu suchen. Zwei Fragen, zwei Antworten durch diese Vortragsserie hindurch. Versöhnung mit Gott. Erste Frage, warum sollen wir uns mit Gott versöhnen lassen? Und die zweite Frage, was müssen wir dazu beitragen, damit wir eben versöhnt werden mit Gott? Wir hatten letzten Mittwoch schon einen Einstieg in dieses Thema, und zwar auf die Frage, warum sollen wir uns mit Gott versöhnen lassen? Das Thema diesen Mittwoch war, den Lebenssinn verfehlt. Und ich möchte beginnen, bevor wir mit dem Thema unter dem Gericht Gottes beginnen, möchte ich anfangen mit einer kurzen Wiederholung. Der Lebenssinn verfehlt. Ich möchte beginnen mit einem Vers aus dem Neuen Testament, der dieses Thema von vergangenen Mittwoch sehr gut zusammenfasst. Ihr habt da auf euren Stühlen diesen Programmfolder und dort sind alle Bibelzitate, die ich verwenden werde in diesem Vortrag, abgedruckt. Und ihr könnt das selber nachlesen. Und bitte nehmt diesen Programmfolder mit, als Erinnerung an diesen Abend und vielleicht noch zur persönlichen Vertiefung. In Römerbrief Kapitel 5, Vers 12, steht geschrieben, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, woraufhin sie alle gesündigt haben. Ein kurzer Vers, aber dieser Vers hat so ein ungeheures Gewicht, so einen Einfluss auf unser Leben. Hier wird Bezug genommen auf den großen Sündenfall, das Verhängnis unserer Zeit. Und zwar dort, wo Adam und Eva verführt wurden von der Schlange, vom Teufel, sich von Gott abzuwenden, das Leben selber in die Hand zu nehmen, selber zu entscheiden, was gut und böse ist und ein selbstbestimmtes Leben zu leben. Dadurch kamen zwei Dinge in diese Welt. Und diese zwei Dinge prägen auch ihr Leben. Sünde und Tod. Ich möchte das kurz erklären. Ich habe es letztes Mal schon erklärt. Ich habe dazu eine Illustration mitgenommen. Es ist unser Hochzeitsbild. Meine Frau und ich. Und wir haben gelesen im ersten Buch Mose, was der Sinn unseres Lebens ist, was die Bestimmung unseres Daseins ist, wozu sind wir da? Und zwar heißt es in Kapitel 1, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und er schuf den Menschen als Mann und Frau in seinem Bild ihm ähnlich. Das heißt, die Bestimmung unseres Lebens, unser Lebenssinn ist es, Gott in dieser Welt zu repräsentieren. Und zwar haben wir schon gesehen, in Beziehung zueinander. Das muss natürlich nicht nur sein in einer Ehe, sondern in einer Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule. Überall, wo andere Menschen oder vielleicht Engel auf die Menschen schauen, sollen sie etwas von Gott erkennen. Das ist der Sinn unseres Lebens, laut der Heiligen Schrift. Aber wir lesen in der Bibel schon von den ersten Seiten, dass der Mensch diesen Lebenssinn verfehlt hat. Er konnte nur Gott repräsentieren, wenn er in moralischer Abhängigkeit von Gott lebte. Es gab nur ein Verbot in dieser Zeit, einen Baum, der verboten war. Und dieser Baum hatte einen Namen, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Alles andere durfte der Mensch essen. Aber er sollte genießen in moralischer Abhängigkeit. Also dieses Bild von Gott, dass Gott uns nichts gönnt, das kommt vom Teufel. Lesen Sie es selber nach. 1. Mose Kapitel 3, das ist eine große Lüge. Und viele Menschen sind beeinflusst von dieser Lüge und deshalb halten sie Abstand von Gott. Weil sie denken, er vergönnt mir nicht. Er vergönnt mir das Gute nicht. Nein, Gott gönnt uns alles. Er ist der Geber aller guten Gaben. Aber er wollte, dass wir das in moralischer Abhängigkeit von ihm genießen. Aber wir lesen, der Mensch emanzipierte sich von Gott zugunsten eines selbstbestimmten Lebens und er verfehlte sein Ziel. Zielverfehlung. Das ist die Definition von Sünde. Das ist eine große Sünde. Das ist keine kleine Sünde. Ehebruch, Mord, Lügen, Stehlen sind kleine Sünden im Verhältnis zu dieser großen Sünde. Die Abwendung von Gott zum selbstbestimmten Leben. Das ist die Mutter aller Sünden. Und die Folgen davon sind die Tatsünden, die in sich auch schlimm sind und gewichtig. Aber es sind nur Symptome einer Ursache. Das Zweite, was in die Welt gekommen ist durch die Sünde, ist der Tod. Aber der Tod, nicht nur der physische Tod, sondern Tod im Sinne von Trennung von Gott. Wir sahen, als Gott in den Garten kam, versteckte sich der Mensch. Wir lernten daraus, irgendetwas ist zerbrochen. Gott und Mensch waren von nun an entzweit. Und so hatte der Mensch eine begrenzte Lebensdauer. Und so kommt es auch, dass wir sterben. Und jetzt könnte man viel darüber diskutieren, ob jetzt 1. Mose ernst zu nehmen ist oder nicht. Aber wir haben alle einen Beweis in unserem Leben, dass das, was in der Bibel steht, stimmt. Wir werden alle sterben. Dieses Thema ist über jeden Zweifel erhaben. Wir werden alle sterben. Und das ist genau das, was uns die Bibel berichtet. Die Folge des Sündenfalls ist, dass Menschen physisch sterben. Erstens und zweitens, dass sie sündigen. Dass sie auch ein selbstbestimmtes Leben leben. Trotzdem, dass sie religiös sind. Trotzdem, dass sie einen Taufschein haben und eine Kirchenzugehörigkeit. Aber sie sind auf sich selber gestellt, nicht in der Lage, ihre eigenen Religionsgesetze, ihre eigenen Vorsätze zu halten. Haben Sie schon mal experimentiert mit Vorsätzen? Und man merkt, sobald man sich einen Vorsatz fasst, wird es schwierig. Und oft und schnell bricht man diesen Vorsatz. Auch wieder ein Beweis, dass das, was in der Bibel steht, stimmt. Ja, die ganze Sache ist allerdings noch viel, viel schlimmer, wie wir annehmen. Die Abwendung des Menschen hat gerichtliche Konsequenzen. Das heutige Thema unter dem Gericht Gottes. Die Frage ist, was können wir dafür, dass Adam und Eva gesündigt haben? Die Schrift bezeugt uns, die Heilige Schrift, das Wort Gottes, dass wir unabhängig von der Erbschuld, das ist die theologische Definition, die Erbschuld, das, was wir geerbt haben von unseren Vorvätern, beziehungsweise von Adam und Eva, unabhängig von unserer Erbschuld haben wir eine Verantwortung vor Gott. Ich lese auch aus dem Römerbrief, wir bleiben heute in diesem Brief, übrigens ein ganz ein wichtiger Brief, zum Verständnis, zum grundlegenden Verständnis des Christentums. In Römerbrief Kapitel 1, Vers 18, wo das eigentliche Thema beginnt, lesen wir Folgendes. Denn es wird offenbar Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten oder unterdrücken, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht mit so einem Satz. Also ich muss diesen Satz 10-mal lesen und einige Zeit darüber nachdenken, aber man kann es verstehen. Ich werde einen Versuch machen, diesen Vers sauber auszulegen. Zur Verständnishilfe. Gott hat allen Menschen Wahrheiten gegeben. Das lesen wir in Vers 18. Wahrheiten, damit sie ihn erkennen können, steht in Vers 19. Und wenn wir jetzt dieses Kapitel 1 weiterlesen würden, dann sehen wir, dass Gott den Menschen zwei Wahrheiten gegeben hat, um ihn zu erkennen. Die erste Wahrheit haben wir heute alle gesehen. Wir hätten eigentlich heute alle Gott erkennen müssen und den ganzen Tag hindurch immer wieder ein Dankesgebet sprechen müssen. Die Schöpfung. Diese verschneiten Bergspitzen und die grüne Bergfuß, die vielen Blumen und Sträucher sind ein Beweis dafür, dass Gott existiert. Er muss existieren. Diese ganze Geschichte mit Zufall, das glaubt doch kein vernünftiger Mensch. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Heute Morgen bin ich aufgewacht neben dieser Armbanduhr. Ich weiß nicht, wo sie herkommt. Sie muss per Zufall irgendwie entstanden sein. Das glaubt kein Mensch. Diese Armbanduhr wurde gemacht in der Firma, glaube ich, Jacques Clément steht drauf. Sie wurde zu einem Zweck gemacht, eben die Uhrzeit anzuzeigen und dass sie nett ausschaut. Alles, was wir in unserem Alltag verwenden, jedes Küchengerät, das Auto und verschiedene andere Sachen, Handy, Laptop, wir würden nie auf die Idee kommen, dass es per Zufall entstanden ist. Aber bei dieser Schöpfung sagt der Mensch, es ist per Zufall entstanden. Es ist aus dem Nichts heraus entstanden. Ein großer Knall und Millionen von Jahren haben das möglich gemacht. Und wir sind aus dem Wasser gekommen und haben uns höher entwickelt. Das ist eine Theorie. Und wenn man es genau nimmt, eine Religion. Man muss es glauben. Gott hat dem Menschen eine zweite Wahrheit gegeben. Diese Wahrheit ist nicht um uns, sondern sie ist in uns. Im Römerbrief heißt es, jeder Mensch ist ausgestattet mit einem Gewissen. Eine Art juristische Institution in uns selbst, die arbeitet über unsere Gedanken, die unsere Taten beurteilt, die sie entschuldigt oder anklagt. Haben Sie das schon gemerkt? Dass sie ständig ihr Verhalten beurteilen, ihr moralisches Verhalten. Und das ist nicht religiöse Erziehung. Das ist nicht kulturelle Prägung. Sondern das haben alle Menschen auf dieser ganzen Erde. Alle Menschen handeln nach einem groben Kodex. Tod ist überall falsch. Lüge, stehlen ist überall falsch. Das ist völkerverbindend. Ein Beweis für das Gewissen. Aber wir lesen in Römer 1, Vers 18, dass der Mensch diese Tatsachen unterdrückt. Er sagt, diese Welt ist per Zufall entstanden und das Gewissen, das wurde mir anerzogen. Und das macht Gott zornig. Warum? Er will dem verlorenen Menschen helfen. Er will dem Menschen, der seinen Lebenssinn verfehlt hat, der betrogen wurde, aber selbst verantwortlich eine Entscheidung getroffen hat, er will ihn zurückziehen. Er gibt ihm Wahrheiten. Aufgrund dieser Wahrheiten hat der Mensch die Möglichkeit, Gott zu suchen, Gott zu finden und gerettet zu werden. Seine wahre Bestimmung zu finden. Aber der Mensch unterdrückt diese Wahrheiten, es heißt durch Ungerechtigkeit. Und wenn wir weiterlesen in Kapitel 1, dann sehen wir, was das ist. Die Begierden seines Herzens. Und dann wird aufgezählt, sexuelle Unmoral. Und dann soziales Fehlverhalten. Neid, Streit und alle möglichen Sachen werden hier aufgezählt. Das heißt, weil der Mensch Dinge in seinem Leben begehrt und tut, will er nicht, dass es einen Gott gibt. Das ist das, was die Bibel sagt in Römerbrief Kapitel 1. Lesen Sie das einmal. Das ist so aufschlussreich für unsere Situation. Und das gilt nicht nur Christen, das gilt allen Menschen von Adam an bis zum heutigen Tag. Ja, und das macht Gott zornig. Und jetzt eröffnen wir ein Thema, das heute ein No-Go ist. Was Gott zornig? Na, Gott ist ein Gott der Liebe. Aber denk mal drüber nach. Wenn Gott wirklich liebt, wirklich, dann zürnt er auch. Stellen Sie sich vor, ein Mensch, ein Vater, seine Tochter wird vergewaltigt. Und er bleibt völlig relaxed. Völlig entspannt. Ja, das kann passieren. Und das ist nicht weiter der Rede wert. Was zeigt das über die Liebe des Vaters zu seiner Tochter? Er liebt sie nicht. Das heißt, der Zorn Gottes wurzelt in der Liebe Gottes. Und Gott sei Dank haben wir einen Gott mit echter Liebe, eine Liebe, die fühlt, eine Liebe, die emotional ist. Anderes Beispiel. Ein Vater hat 3 oder 5 Kinder und er möchte, dass die Kinder gehorchen. Das ist natürlich, das ist wichtig, dass die Familie in Harmonie ist und die Kinder ständig tun das Gegenteil.
Was löst es aus beim Vater? Ich weiß nicht, ob du Kinder hast. Es löst Zorn aus. Das ist nicht per se schlecht. Schlecht ist ein Zornausbruch. Ja? Aber Zorn wird in der Bibel differenziert. Er ist nicht immer falsch, er ist nicht immer Sünde, weil Zorn in der echten Liebe wurzelt oder eine Auswirkung echter Liebe ist. Und so merken wir, dass wir unter dem Zorn Gottes sind. Ich darf dich fragen heute, wie reagierst du auf die Wahrheiten Gottes in deinem Leben? Wie denkst du über das da draußen? Denkst du, es ist etwas, was Gott gemacht hat und was Gott dir gibt, um ihn zu suchen und zu finden? Wie denkst du über dein Gewissen? Denkst du, es ist dir aufgedrückt worden? Natürlich, manches ist aufgedrückt worden, das stimmt schon. Das Gewissen ist auch beeinflussbar. Aber beginnst du, Gott zu suchen aufgrund diesen Wahrheiten? Oder ignorierst du Gott? Blendest du das aus? Und möchtest deinen eigenen Willen tun? Dann muss ich dir sagen, weil ich gebunden bin an die Schrift, dass der Zorn Gottes über dir ist. Bis zu einem Tag, wo er auf dich kommen wird. Das ist der biblische Schriftbefund. Nachdem in Römer 1 das Gericht begründet wird, das kommende Gericht, sehen wir in Römer 2, wie sich Menschen unter diesem Gericht entschuldigen. Natürlich sind viele nicht einverstanden. Und hier wird quasi eine Fiktion gemacht, wie es sein wird. Und genau so wird es sein. In Kapitel 2, Vers 1 lesen wir von einem Menschen, der steht für eine ganze Partei, der sich erhebt im Gericht Gottes. Wir lesen, deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Denkst du aber dies, o Mensch, der du die richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Dieser Mensch stimmt ins Gericht Gottes mit ein. Er sagt, ja, Gott, du hast völlig recht. Kindesmissbrauch muss bestraft werden. Mord muss bestraft werden. Du musst gerecht sein. Du musst für Gerechtigkeit sorgen. Das ist alles gut. Ja, und er denkt, er könne dadurch dem eigenen Gericht entgehen. Aber stattdessen verurteilt er sich selbst. Er fordert Gerechtigkeit. Stellen Sie sich vor, jetzt auf dieser Inntal-Autobahn, oder stell dir vor, schwank noch zwischen Sie und Du. Wir fahren auf der Inntal-Autobahn, es ist dieser unliebsame Hunderter. Ja. Und es dauert ewig bis Wörgl oder bis Kufstein. Du fällst fast aus dem Auto raus. Es ist Wahnsinn, ja. Und du hast auch immer gut aufgepasst. Du weißt genau, wo du auf den Hunderter zurück musst. Ja. Weil sonst wirst du fotografiert. Ja? Aber einmal, du hast es übersehen, die Musik war gut oder du hast gerade ein Gespräch gehabt mit deiner Partnerin und Wumm und Blitz und Ärger. Ja, und dann denkst du, das darf nicht wahr sein. Du gehst auf den Posten, du erkundigst dich oder wartest auf diesen Schein. Dann gehst du auf den Posten und sagst, unerhört, jetzt bin ich ein ganzes Jahr lang richtig gefahren. Ich arbeite ja da in Innsbruck und fahre die ganze Zeit hierher und bin immer richtig gefahren. Ja? 100-mal richtig gefahren, 150-mal richtig gefahren. Und jetzt blitzt es einmal, aber das kann es ja wirklich nicht sein, oder? Also diese 100 oder 150 Mal richtig fahren, die müssen ja auch einen Wert haben. Und übrigens könnt ihr euch nicht kümmern um die wirklichen Raser oder um die ohne Führerschein fahren oder um die Schlepperbanden, wo im LKW hinten 12 Menschen drin sitzen. Was wird die Polizei sagen? Sie wird sagen, ja, das ist alles sehr löblich. Ja. Schön, wenn Sie immer richtig fahren, aber Sie sind jetzt einfach, Sie haben die Geschwindigkeit übertreten und Sie müssen Strafe zahlen. Wir kommen hier nicht aus. Früher hat man noch reden können. Ja. Halte, in dem Moment, wenn es blitzt, ist das Ganze in Wien, der ganze Befund und alles, man kommt nicht mehr aus. Ja. Das heißt, egal ob mit Religion oder ohne Religion, der moralisch hochstehende Mensch wird sich nicht entschuldigen können. Steht hier schwarz auf weiß. Ein anderer Mensch tritt auf, er steht für eine andere Gruppe, jetzt wirklich religiöse Menschen. In Kapitel 2, Vers 17, wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt, da steht jemand auf und sagt, ja, aber Moment, mich kann man ja nicht einfach verurteilen. Ich habe einen Tauchschein. Ich bin in einer anerkannten Kirche. Und ich habe das alles irgendwie mitgemacht von Kindsbeinen an. Das muss doch auch etwas gelten in diesem Gericht. Aber Gott sagt, oder fragt, hast du denn deine Religionsgesetze gehalten? Hast du das alles getan, was von dir gefordert wurde? In unserem christlichen Land die Bibel. Hast du nach der Bibel gelebt? Bist du Jesus Christus nachgefolgt? Ja, diese Religionsgesetze sind wie ein Mittelstreifen auf der Fahrbahnspur. Es gibt ja noch Straßen, die sind breit und kein Streifen links und rechts und man kann fahren. Und tatsächlich, wenn man etwas in die Natur schaut, man merkt gar nicht, wie man auf dieser Straße schwankt. So ist das Leben ohne Religionsgesetze. Man fährt in die richtige Richtung und man denkt, man ist eigentlich ganz gut am Weg. Aber in dem Moment, wenn geordnete Straßen kommen mit Markierungen und vor allen Dingen mit einem Mittelstreifen, dann merkt man, jede Abweichung, auch andere, die dich beobachten würden, angenommen von einem Hubschrauber aus, sie sehen ganz genau, wann du auf die andere Seite gekommen bist. So ist das mit den Religionsgesetzen. Und auch dieser Mensch wird verurteilt, steht in Römer 2. Und jetzt darf ich dich wieder fragen, womit versuchst du, oder was kommt jetzt bei dir in den Sinn? Weil du sitzt jetzt da und hörst das, du wirst angeklagt, du wirst gerichtet und meistens kommen dann so Gedanken, Argumente, Entschuldigungen. Ist es nicht so, sobald wir beschuldigt werden, reflexartig, rattert unser Gehirn. Wie kann ich mich entschuldigen? Was sind deine Argumente? Wie ist dir jetzt gegangen in dieser Abhandlung? Vergleichst du dich mit anderen Menschen, die schlechter sind wie du? Da finden wir immer welche. Oder berufst du dich auf dein Glaubensbekenntnis? Und du musst wissen, dass du keine Entschuldigung hast. Ohne Entschuldigung. Das ist ein Grundtenor in Römer 1 bis 3. Ohne Entschuldigung. Nachdem in Römer 1 das Gericht begründet wurde und in Römer 2 alle Einwände abgelehnt werden, erfolgt in Römer 3 ein kollektiver Urteilsspruch. Wir lesen in Kapitel 3, Vers 10 bis 18, hier gibt es eine Ansammlung, eine Zusammenstellung von alttestamentlichen Bibelzitaten, die den Menschen charakterisieren. Da heißt es, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Viperngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluches und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Dieses Zitat oder diese Zusammenstellung, Collage, eine schreckliche Collage, beginnt mit einem Psalm, wo es heißt, dass Gott vom Himmel herabschaut auf die Menschen. Und dann schreibt er auf, was er sieht. Und er sieht keinen Gerechten. Keinen. Er sieht keinen Verständigen. Er findet niemanden, der Gott sucht. Und er findet niemanden, der Gutes tut. Warum? Die Ursache steht, alle sind abgewichen. Alle haben denselben Prozess selber durchlebt. Wir können nicht auf Adam und Eva zeigen, ja, die haben gesündigt und jetzt haben wir den Schlamassel. Die Bibel besteht darauf, Gott besteht darauf, jeder hat diesen Sündenfall für sich selbst durchbuchstabiert, ist ihn selber durchgegangen. Und deshalb ist er nicht gerecht, verständig und tut Gutes. Dann schließt Gott an mit einer Diagnose, wie eine Diagnose vom Arzt. Und habt ihr gemerkt, wie viel über das Redewerkzeug gesprochen wird? Der Schlund, die Zunge, unsere Lippen, unser Mund. Das scheint ein großes Übel zu sein. Sünden, die wir begehen mit unserem Reden. Aber auch unsere Füße, sie sind schnell Blut zu vergießen. Ja, Jesus sagt, wenn man einen Menschen hasst, ist es schon der Beginn vom Mord. Aber auch die Augen, die ganze Ausrichtung des Menschen ist falsch. Keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Man kann zusammenfassend sagen, der Mensch ist von Kopf bis Fuß krank und untauglich geworden, das Gute zu tun. Deshalb wird er im Gericht von Gott nicht gerecht gesprochen. Und hier stellt sich für uns natürlich die Frage, wie kann Gott so etwas behaupten? Weil wir haben ja oft eine ganz andere Selbsteinschätzung, wie uns Gott einschätzt. Aber unsere Selbsteinschätzung ist deshalb, weil wir uns ständig vergleichen mit unserem Nebenmann, mit unserer Nebenfrau, mit unserer Nachbarin, mit unserem Arbeitskollegen, Studienkollegen. Ständig vergleichen wir und werten. Aber wir werden im Gericht nicht verglichen mit anderen Menschen, sondern wir stehen vor dem gerechten Gott, in dessen Bild wir geschaffen worden sind. Jetzt möchte ich eine kurze Illustration machen, dass ich das illustriere. Benjamin. Der Benjamin ist ein guter Mann. Aber der Christian ist noch besser. Ja? So, sag mal, der Benjamin steht hier in seiner moralischen Ebene und ich stehe natürlich zwei, drei Schritte weiter. Ich bin besser wie der Benjamin. Ja? Und ich denke mir die ganze Zeit, ja, Gott muss eigentlich zufrieden mit mir sein. Wenn ich vor ihm stehe, dann kann ich ja zeigen, ja, aber schau doch mal den Benjamin. Aber der Benjamin ist gar nicht hier im Gericht. Und es geht auch nicht um den Benjamin, sondern im Gericht stehe ich vor dem gerechten Gott und es geht um mich. Und dieser Gott, nur im Bilde gesprochen, sitzt oben am Patschakowen. Wie groß ist die Entfernung von diesem Gott zu mir und von mir zu diesem Gott? 1 Kilometer, oder? Und wie groß ist der Unterschied zwischen mir und Benjamin im Verhältnis zu Gott? 2 Meter. Danke, Benjamin. Wir merken, in dem Moment, wenn wir uns mit Gott vergleichen, und Gott hat sich geoffenbart in seinem Sohn Jesus Christus. Gott ist offenbar geworden als ganzer Mensch, hat 33 Jahre lang unter uns gelebt. Wir können heute den Maßstab, an dem wir gerichtet werden, anschauen im Neuen Testament, in den Evangelien. Und ist in dem Moment wird die ganze Sache schlagend. In dem Moment merken wir, wir kommen nicht durch. Wir werden nicht anerkannt. Liebe Menschen, das sind Tatsachen. Natürlich können wir wieder den Deckel drauf machen. Aber bedenken wir, was wir damit bei Gott bewirken. Zorn, Aufhäufung auf den Tag des Zorns. Und dann nimmt uns Gott her und dann werden wir uns entschuldigen und Gott wird jedes Argument vom Tisch wischen. Und am Ende werden wir schweigen. Und wir werden das Urteil über uns anerkennen. Das ist das, was die Bibel sagt. Und so ist es wichtig, dass wir uns diesem Thema stellen. Aber wir sehen, das Christentum ist eine absolut radikale Sache. Ich rede jetzt nicht von dem Christentum. Ich rede vom Christentum. Merkt ihr den Unterschied? Ich rede nicht von den Kirchen. Ich rede nicht von der christlichen Bevölkerung. Ich rede von dem, was die Bibel als Christentum definiert. Das ist das Radikalste, was es gibt. Im Vergleich zu allen Religionen. Gott aburteilt alle Menschen. Warum? Weil er hundertprozentig gerecht ist. Und gerecht bleiben wird. Er wird das Recht nicht beugen. Und Gott sei Dank. Stellen Sie sich vor, ein Richter, du hast eine Tochter, sie wird überfahren von einem Mann, der stark alkoholisiert ist, sie verliert ihr Leben dabei oder ist querschnittgelähmt. Dann kommt es zur Gerichtsverhandlung und du siehst schon, wie der Richter reinkommt, flapsig, ja, keine Krawatte. Und irgendwie entsteht der Eindruck im ganzen Verlauf, er hat Sympathie für diesen alkoholisierten Vater, der deine Tochter niedergefahren hat. Und am Ende gibt er einen Freispruch. Ja, wie würden wir sowas sehen? Unerhört, geht gar nicht. Gell? Der Mann ist nur schlimmer wie der alkoholisierte Lenker. Er muss sofort weg von seinem Posten und kriegt eine Strafe obendrauf. Wollen wir so einen Gott? Nein. Wir wollen am Ende Gerechtigkeit. Aber das ist auch das, was uns zum Verhängnis wird. Absolut radikal. Gott wird seinem Wesen treu bleiben. Und das ist für ihn, war für ihn eine große Not, eine große Aufgabenstellung. Und er hat sich Gedanken gemacht, wie kann er Menschen retten, ohne dabei seine Gerechtigkeit zu verlieren. Und dann kommen wir zur Rettung, die ebenso radikal ist wie unsere Verurteilung. Und ich mache jetzt nur einen ganz kurzen Hinweis, denn die Zeit ist schon für mich abgelaufen. Einen Hinweis, mit was wir uns die nächsten zwei Vorträge beschäftigen werden. Nämlich mit Jesus Christus und mit seinem Werk am Kreuz, das die Grundlage ist für unsere Rettung. Wir lesen noch aus Kapitel 3. Vers 23 und 25, hier wird nochmal unser Dilemma zusammengefasst. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, das heißt aus meiner Sicht die Anerkennung Gottes im Gericht, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Wir werden umsonst gerechtfertigt. Es ist so wie mit diesem Geschenk. Ein Geschenk kann man sich nicht verdienen, Weihnachten oder Geburtstag. Man kriegt es geschenkt, man muss es nicht bezahlen. Das ist das Geschenk. Und genauso möchte uns Gott beschenken. Ein unverdientes Geschenk, nämlich einen Rechtsspruch. Aber wie kann Gott Menschen, einen Sünder, gerecht sprechen, ohne dabei ungerecht zu werden? Und jetzt sind wir beim Evangelium angelangt, beim Kern des Evangeliums. Wie kann ein gerechter Gott einen sündigen Menschen gerecht sprechen, ohne dabei ungerecht zu werden, indem er selbst bezahlt, mit seinem eigenen Fleisch und Blut. Und das hat er gemacht in Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Und liebe Menschen, wir verstehen das Evangelium erst, wenn wir verstehen, was unsere aktuelle Situation ist. Deshalb haben wir entschieden, wir möchten dieses Thema Gericht nicht einfach aussparen, sondern wir möchten es ganz bewusst ansteuern, dass wir das erkennen. Jesus Christus und sein Werk am Kreuz auf Golgatha. Über dieses Erlösungswerk werden wir in den nächsten 3 Vorträgen reden und nachdenken. Aber auch, was wir tun müssen, um dieses Geschenk anzunehmen. Das Thema wird sein, die Umkehr zum Gekreuzigten, dem Auferstandenen vertrauen und Jesus Christus nachfolgen. Danke für eure Aufmerksamkeit.